Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, ob wir wirklich diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz fördern wollen oder nicht vielleicht verbieten wollen. Denn letztlich sind das Entscheidungen, die ich eigentlich keiner künstlichen Intelligenz übertragen wollen würde.
Hallo und herzlich willkommen bei Back End Stage, der Podcast von und mit uns, Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
Back and Stage eben.
Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
Einmal er für mich.
Und dann wieder sie für mich.
Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
Das irgendwie zu unserem Gast passt.
Ja, hallo, wir sind wieder da bei Back End Stage mit einer neuen Episode. Und ich bringe ja diesmal einen Gast mit, habe ich mir überlegt. Und zwar will ich Tommy ein bisschen herausfordern.
Ein Hallo auch von meiner Seite. Herausforderungen liebe ich, ja.
Du schaust heute ein bisschen wie so ein Evil Genius aus, so ein genialer Bösewicht.
Aha, mit Evil schon, aber Genius.
Schwarzem Steve Jobs Pullover und
Rollkragenpulli.
Und die Hände so ineinander so.
Ja.
Pass auf, Tommy, ich habe neulich was gesehen, was mich beschäftigt seit längerer Zeit. Und zwar eine Dokumentation auf YouTube, die da hieß AlphaGo. Kennst du das Spiel Go?
Ja, ich kenne auch die Doku.
Sehr gut. Also Go, erklären wir es kurz, ist ein Spiel, das vor allem im asiatischen Raum gerne gespielt wird. Es ist noch viel verkopfter und komplizierter als Schach. Und diese Go-Champions sind in diesen Ländern wirklich wahre Helden.
Mhm.
Und zum allerersten Mal in der Geschichte ist es einem Computerprogramm gelungen, einen menschlichen Go-Champion zu schlagen. Das gab es noch nie, weil eben Menschen anders sind. Die spielen kreativ und sind intuitiv und bisher hat es kein Computer geschafft, aber jetzt mit dieser künstlichen Intelligenz hat es dieses Programm geschafft, sich selbst Go-Spielen beizubringen und dann wirklich den Champion zu schlagen. Und ich habe es gesehen, ich habe so mitgefühlt. Für mich war das so ganz, ganz eigenartig, weil ich dachte nicht, dass mich diese Doku so mitreißen würde. Und dann saß ich da und habe so ein ganz mulmiges Gefühl gehabt. Wie ging es dir da?
Mich hat es tatsächlich damals an Deep Blue erinnert. Du bist ja ein bisschen jünger als ich und Deep Blue war 19...
Das war Kasparov, oder?
War Kasparov, genau. Und der hat gespielt gegen den Schachcomputer Deep Blue, hieß er, glaube ich. Und hat 1997 dann verloren zum ersten Mal. Also Großmeister im Schach und wahrscheinlich einer der intelligentesten oder kreativsten Menschen in solchen Bereichen. Und das hat mich damals erinnert, weil ich wusste, dass das bei uns in der Schule war, das dann schon Thema mit 17. Was ist da passiert? Aber wir haben damals nicht von künstlicher Intelligenz gesprochen, aber es war es natürlich. Auch wenn der Computer von damals wahrscheinlich Schnickschnack ist gegen jedes iPhone, das wir heute tagtäglich mit uns herumführen und das ja auch einiges von uns miterlebt.
Na, ich finde diese Menschen, die diese Computer programmieren, so wahnsinnig faszinierend. Das sind ja meine Typen Männer, gell? Also wenn die dann noch Humor dazu haben, also intelligente Männer gepaart mit Humor, da bin ich schon dabei.
Ehrlich?
Ja.
Gut, dass du verheiratet bist.
Ja, das sind so meine Kriterien. Das war immer schon so. Ja, und mein Mann ist Gott sei Dank auch beides. Von daher habe ich es ganz gut getroffen.
Sehr trockenen Humor hat er, muss auch haben bei dir.
Der muss ordentliche Portion Humor haben, wenn er bereit ist, mich zu heiraten.
Vor allen Dingen gute Nerven.
Ein Riesengag war das, diese Hochzeit.
Ja, sehr lustig, war vor kurzem, heute vor 2 Jahren.
Ja, ich hatte Hochzeitstag gerade erst.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Er hält schon 2 Jahre aus, noch ein paar Jahre länger.
Ja, wobei er hat neulich auch gesagt, es fühlt sich schon wie so eine Lifetime an.
Okay.
Ich weiß nur nicht, ob das positiv oder negativ gemeint war.
Sehr gut, auf jeden Fall.
Was
ist
er
auch ein sehr zu eurer Ehe.
Nein, ob er das positiv oder negativ gemeint hat.
Also wenn 2 Jahre lang sind, dann wünsche ich toi, toi, toi für die Zukunft.
Aber weißt du was? Wir bleiben zusammen. Er ist ja nicht blöd. Er ist ja intelligent, wie
gesagt.
Er ist
ein intelligenter Mann,
wobei man muss unterscheiden, finde ich, zwischen Intelligenz und Intellekt. Weil es gibt ja wahnsinnig gescheite Menschen, die sich alles angelesen haben, aber die im normalen Leben gar nicht klarkommen würden.
Furchtbar. Also es gibt ja viele, die wahnsinnig gut lernen können, viel auswendig lernen können, aber die nicht automatisch intelligent sind. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. intelligente Menschen, das hat nichts mit Studium oder sonst irgendwas zu tun, sondern sie haben die Fähigkeit, ihren Geist und ihr Gefühl zu verbinden, also quasi eine emotionale Intelligenz.
Und dann ist natürlich die Kombination wahrscheinlich noch am besten, dass ich A, intelligent bin, aber auch gut Sachen lernen kann.
Das ist wahrscheinlich der Idealfall. Ja.
Mit so jemandem sprechen wir heute übrigens.
Hör auf.
Ja, wir haben ja AlphaGo angesprochen und AlphaGo wurde damals programmiert von DeepMind. Das ist eine Forschungseinrichtung für künstliche Intelligenz. Und der Mann, der damals maßgeblich an der Entwicklung von AlphaGo, von diesem Programm beteiligt war, der ist heute bei uns, also nicht bei uns, er ist in London eigentlich, aber wir schalten ihn zu uns nach Wien. Und zwar heißt er Tore Gräpel und er ist einer der führenden Experten, wenn es in der Forschung sich um künstliche Intelligenz dreht.
Und der kommt in der Doku auch vor, oder?
Der kommt auch in der Doku vor, ja. Herzlich willkommen, Tore Gräpel.
Guten Morgen.
Ja, wir freuen uns so, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe nur Zweifel daran, dass du dich ja nicht langweilen sollst mit uns, weil du dich ja tagtäglich mit ganz schlauen Dingen beschäftigst und wir vielleicht die eine oder andere Frage haben, die möglichst vielleicht plump daherkommt.
Also ich finde es immer super spannend, mich mit allen möglichen Leuten über künstliche Intelligenz zu unterhalten. Das Feld hat so viele Fortschritte gemacht und dringt immer in immer mehr Lebensbereiche ein. Und da haben die Leute natürlich Fragen. Aber uns als Forscher interessiert es natürlich auch, wie die Sachen ankommen, wie die Menschen darüber denken. Mhm. Und wir beantworten natürlich auch sehr gerne Fragen.
Tore, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, müssen wir vielleicht einfach generell über das Thema Intelligenz sprechen. Was ist denn Intelligenz für dich?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie soll man etwas erforschen, wenn man nicht versteht, was es ist? Und in der Tat ist die Frage, was Intelligenz eigentlich ist, ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Denn so genau wissen wir es eigentlich auch nicht. Aber wir versuchen es mit bestimmten Definitionen. Zum Beispiel würde man ja sagen, dass jemand oder eine Maschine auch intelligenter ist, wenn sie mehr verschiedene Probleme lösen kann. Ja, also wenn man sich sozusagen einen Satz von unterschiedlichen Problemen ansieht, dann würde man doch sagen, dass wenn eine Maschine oder ein Mensch diese Probleme besser lösen kann, dass sie intelligenter ist. Oder wenn sie eine breitere Gruppe von Problemen lösen kann, also sehr unterschiedliche Probleme. Und so versuchen wir, Intelligenz zu definieren, sozusagen als die Fähigkeit, unter möglichst vielen Umständen möglichst unterschiedliche Probleme sehr gut lösen zu können.
Mhm. Miriam und ich haben uns vorhin schon ein wenig unterhalten über das Thema Intelligenz an sich und irgendwie sind wir auf den Schluss gekommen, es gibt auch eine Art menschliche Intelligenz. Sagen wir mal so, dass also es gibt die künstliche Intelligenz, es gibt ja intelligente Tiere logischerweise und dann gibt es noch die menschliche Intelligenz.
Du meinst emotionale Intelligenz.
Genau, die vielleicht auch eine Verbindung hat, eben was vielleicht eine Maschine nicht kann, nicht können kann, weil eben die Emotion fehlt. Da wollen wir sicher auch noch drüber sprechen. Aber wenn du sagst, eine Maschine quasi kann Probleme lösen, ja, dann heißt es, und da kommen wir, glaube ich, dann auch zu eurem damaligen Projekt von 2016 mit AlphaGo, das im Grunde ja eine Intelligenz ist, die lernt, also die Maschine hat gelernt zu arbeiten, das Spiel Go zu spielen und besser zu spielen als der damalige Weltmeister in diesem ganzen, in diesem Spiel. Das heißt, hat sich selber beigebracht, das weiter zu spielen. Nicht so wie damals bei Deep Blue und Garry Kasparov, als ja auf einem Datensatz basiert, das Schachspiel. Der hat ja quasi gegen sich selbst gespielt, weil viele dieser Schachspiele Partien eingespeist wurden in Deep Blue und dann hat er eben gegen sich selbst verloren. Wenn ich es richtig verstanden habe, AlphaGo war ja eine lernende Maschine, ist glaube ich auch ja dein Ding. Also das heißt, am Ende fehlt dann der Maschine nur noch die Emotion, weil lernen kann sie alles, was wir ihr irgendwann mal programmiert haben und wird dann immer besser und sogar irgendwann mal kreativ.
Ja, da gibt's eine Menge verschiedener Aspekte dessen, was du gesagt hast, die ich da gerne aufgreifen würde. Also entscheidend ist diese Idee, dass die Maschine tatsächlich lernt. Mhm. Und das steht im Kontrast dazu, dass Maschinen typischerweise ja programmiert werden. Also wenn wir traditionell einen Computer programmieren, müssen wir ihm ja Schritt für Schritt genau sagen, was er unter welchen Bedingungen zu tun hat. Das ist ein sehr aufwendiger Vorgang, führt auch oft zu den sogenannten Bugs, nicht? Also den Fehlern in Computerprogrammen, die dann zu unsinnigem Verhalten führen. Und im Gegensatz dazu steht die Methode, die wir jetzt benutzen, und das ist das sogenannte maschinelle Lernen. Beim maschinellen Lernen programmieren wir nicht direkt ein, wie ein Problem zu lösen ist, sondern wir präsentieren dem Computer Beispiellösungen, wir nennen das Trainingsdaten, die dem Computer zeigen, wie er das Problem zu lösen hat. Und der Computer muss aus diesen Trainingsdaten heraus lernen, wie das Problem zu lösen ist. Er extrahiert sozusagen die Muster, die nötig sind, um das Problem zu lösen. Und wenn wir jetzt mal zu AlphaGo gehen, dann hat das stattgefunden, indem wir dem Computer ganz viele Go-Partien einprogrammiert haben oder gezeigt haben als Trainingsbeispiele. Und der Computer hat diese Partien durchgespielt und hat daraus gelernt, wie Experten das Spiel Go spielen. Das war der erste Schritt. Ich kann dazu noch eine kurze Anekdote erzählen, denn als ich zu DeepMind kam, hatte ein Praktikant, Chris Madison, bereits einen Computer auf diese Art und Weise trainiert, ein sogenanntes neuronales Netz, dem er ganz viele von diesen Go-Partien gezeigt hatte und das daraus bereits gelernt hatte, Go zu spielen. Mhm. Es war mein erster Arbeitstag. Ich kam also zu DeepMind natürlich nervös. Wer ist nicht nervös an seinem ersten Arbeitstag? Und die Leute dort hatten gehört, dass ich Go spiele. Und zwar so als Amateurspieler auf einem ganz anständigen Niveau. Und so luden sie mich dann ein, die erste Testpartie zu spielen gegen dieses neu trainierte neuronale Netz, sozusagen AlphaGo 0,001.
Am ersten Arbeitstag, du Armer.
Am ersten Arbeitstag.
Ja. Super. Welcome.
Genau, da saß ich dann mir gegenüber jemand, der den Computer bediente. Aja Huang, der auch später derjenige sein sollte, der den Computer bedient hat in dem Match gegen Isidol in Seoul. Und dann spielte ich also auf einmal gegen dieses neuronale Netz Go. Dann kam auch noch der CEO, Demis Hassabis, dazu.
Sehr gut.
Das machte mich natürlich zusätzlich nervös. Und so habe ich dann tatsächlich meine erste Partie gegen dieses neuronale Netz verloren. Na. Und beanspruche damit den Titel, erste Person gewesen zu sein, die gegen AlphaGo verloren hat.
Wobei, hast du dann nicht eigentlich gegen den Programmierer schlussendlich verloren? Weil der hat ja der Maschine was Entscheidendes mitgegeben. Und zwar, dass wir Menschen, wir lernen aus Erfahrung, meiner Meinung nach, am meisten. Und das wollt ihr ja auch den Computern beibringen, oder? Also aus Erfahrung lernen.
Ganz genau. Also das ist die Philosophie des maschinellen Lernens und dieser erste Prototyp hatte diese Idee bereits umgesetzt. Und die Frage ist aber eine sehr gute. Gegen wen habe ich hier eigentlich verloren? Denn du sagst, ich habe gegen den Programmierer verloren. Mhm. Aber in gewisser Weise waren da ja auch 200.000, glaube ich, Go-Partien beteiligt. Also die Aufzeichnung, wie Go-Meister in der Vergangenheit gespielt haben. Mhm. Und diese Trainingsdaten, die enthalten natürlich eigentlich sozusagen die Weisheit über das Go-Spiel oder das Wissen, wie man Go spielt. Und aus diesen Daten hat der Computer diese Information extrahiert, wie man spielt. Und insofern könnte man auch sagen, dass ich vielleicht gegen tausende alter Go-Meister verloren habe, deren Wissen sozusagen in diesen Daten gespeichert war und die dann gebündelt wurden in diesem neuronalen Netz, was aus diesen Daten gelernt hat.
Aber was ich diesbezüglich noch nicht verstehe, ist einfach, dass du Ja, gegen diese Go-Meister hast du verloren, aber die spielen ja nicht nur nach den Regeln, die spielen ja kreativ und intuitiv. Wie kann der Computer das lernen? Das ist doch eigentlich so menschlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein Programm erlernen kann.
Das war ja auch, glaube ich, der Punkt dann, oder? Also wenn ich es richtig verstanden habe, bei AlphaGo gab es einen Moment, wo alle gemerkt haben, jetzt macht das Ding was keiner vorhergesehen hat. Und ich glaube, das war im zweiten Spiel, Zug 37 oder so, da hat das Ding was gemacht, wo alle Experten gesagt haben, das ist eigentlich alle Go-Experten, das ist eigentlich müsste das ein Fehler sein. Und in Wirklichkeit war es ein wahnsinnig kreativer Schachzug, also Go-Zug. War das dieser Punkt, wo man gesagt hat, jetzt ist die Maschine kreativ?
Ja, und wie kann eine Maschine kreativ sein? Ich verstehe es noch nicht, Tore.
Ja, es ist schon verblüffend. Das stimmt. Also ich habe auch eine sehr intensive Erinnerung an diesen Moment in Seoul, als AlphaGo den Zug 37 gespielt hat, der für alle als Überraschung kam. Ich saß im Publikum zu dem Zeitpunkt und guckte zu. Wir hatten auch Kommentatoren, die sozusagen vorne auf der Bühne standen und den Leuten das Spiel erklärten, Go-Experten, die sozusagen die Züge kommentierten. Und der eine von denen, der sah also auf seinem Bildschirm, dass AlphaGo diesen Zug gespielt hatte und setzte einen magnetischen Stein auf die Tafel an die entsprechende Stelle und nahm ihn sofort wieder zurück, weil er sich dachte, das kann eigentlich nur ein Irrtum sein. Da kann niemand spielen in dieser Situation. Das passt einfach nicht. Also nahm er den Stein wieder zurück und unterhielt sich kurz mit seinem Moderationspartner darüber, dass das ja wohl ein Fehler sei. Und dann legte er ihn aber wieder hin und sagte, nein, nein, ich fürchte, das ist der Zug, den AlphaGo hier gemacht hat. Und langsam sah man ihm an, dass er begann zu begreifen, was das für ein Zug war und dass dieser Zug also vielerlei verschiedene Funktionen auf dem Brett erfüllt. Und damit eigentlich ein brillanter Zug war, der nur oberflächlich gegen die Prinzipien, die man normalerweise im Go unterrichtet, ging und im Grunde eine tiefere Weisheit verkörperte, nämlich ein globaler Zug, der verschiedene Gruppen gleichzeitig verbindet und stärkt.
Ich habe in diesem Moment auch so mitgefühlt mit Lee Sedol, weil dieser Druck, der auf diesem Mann lag, also haben ja hunderte Millionen Menschen sich diese Spiele angeschaut, die Presse, es war ja emotional eigentlich kaum zu ertragen. Und Tommy meinte auch, eigentlich müsste man solche Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, weil ein Computer ist ja nicht unter Druck.
Das ist genau der Punkt, weil ich dachte mir eigentlich, da möchte jetzt nicht euch als Forscher da ans Bein pinkeln, aber ich dachte mir, eigentlich ist es ein wenig unfair, weil er hat natürlich, da waren ja unfassbar viele Kameras, er hatte den Druck des Menschen, sage ich jetzt mal, und eigentlich war das ein bisschen ungerecht, oder du wirst jetzt sagen, wahrscheinlich, nee, das so war das nicht.
Also wir hatten ja vorher auch schon Tests durchgeführt, ja. Und die haben wir in der Tat mehr unter Laborbedingungen sozusagen gemacht, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber an sich war die Ausgangslage schon etwas anders, denn Lee Sedol hatte sich durchaus als sehr selbstbewusst dargestellt, bevor das Match anfing. Und hatte, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass der Computer schon so weit ist, dass AlphaGo schon so viel gelernt hat, dass es ihm das Wasser reichen könnte.
Ich glaube niemand, oder? Weil es ist ja vorher auch noch nie passiert. Es ist ja noch nie einem Computer vorher gelungen, einen Go-Champion zu schlagen.
Genau, das kam insofern als Überraschung. Ich glaube, deswegen hatte er kein Problem damit, das in der Öffentlichkeit machen zu wollen, weil er, glaube ich, davon ausging, dass das ein relativ einfaches Match für ihn sein würde, was sich dann natürlich als falsch herausstellte. Aber wir haben in der Tat auch mit ihm gefühlt, viele von uns im Team spielen auch Spiele, auch einigermaßen kompetitiv, Schach und Go und solche Spiele. Und wir wissen, wie der Druck ist, wenn man solche Spiele spielt, in einem Turnier zum Beispiel. Und insofern haben wir schon auch mit ihm empfunden, wie das sein mag, dort zu spielen. Und außerdem ist er eben einer der ganz großen Meister, ein wunderbarer Spieler, der also das Spiel über über fast Jahrzehnte hinweg geprägt hat, etwa wie Roger Federer im Tennis, nicht? Und als solches hatten wir auch und haben wir auch die größte Bewunderung für ihn als Spieler. Und insofern war das natürlich eine Riesenehre für uns, dass wir sozusagen in diesem Riesenforum gegen ihn antreten durften.
Darf ich nochmal kurz zurückkommen und fragen, hat AlphaGo also kreativ und intuitiv gespielt und damit fast menschlich?
Ja, man kann das, glaube ich, so sehen. Also Go ist natürlich eine sehr eingeschränkte Domäne und sehr weit entfernt von der Komplexität des Lebens, in dem wir uns normalerweise bewegen. Also das ist sozusagen die Einschränkung. In diesem sehr begrenzten kleinen Universum des Go-Bretts mit seinen 361 Feldern, da kann man, glaube ich, sagen, dass Züge wie dieser Zug 37 eine Form von Kreativität darstellt. Was würden wir denn Kreativität nennen? Ich glaube, wenn eine Sache zwei Bedingungen erfüllt, sie ist neuartig und sie macht in dem Zusammenhang Sinn. Also es muss ein Zug sein, der irgendwie überraschend ist, aber auch gut. Mhm. Und dieser Zug 37 erfüllt eigentlich beide dieser Bedingungen und als solches kann man den, glaube ich, als kreativ bezeichnen. Mhm. Was interessant ist, er war deswegen so überraschend für die Menschen, weil es eine bestimmte Konvention gibt in unserem Denken oder so eine Faustregel sozusagen für Go-Spieler, dass man einen Zug auf der fünften Linie so diagonal zu einem anderen Stein, der schon steht, normalerweise nicht spielt, weil man dadurch zu viel Gebiet weggibt. Und das ist sozusagen eine Regel, die man recht früh im Go lernt. Und diese Regel wurde verletzt, weil es eben andere Faktoren in dieser Stellung gab, die darauf hindeuteten, dass dieser Zug trotzdem sehr gut ist. Mhm. Und ich glaube, es ist oft ja diese Regelverletzung, die wir als Kreativität wahrnehmen. Auch bei Künstlern, nicht? Wenn jemand über den Rahmen des Bildes hinausmalt auf die Wand, dann haben wir das Gefühl, da ist was Kreatives passiert, metaphorisch gesprochen. Also wenn ein Rahmen gebrochen wird, wenn eine Regel verletzt wird und trotzdem etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Und dadurch, dass die Regeln in AlphaGo eben nicht fest kodiert sind und damit immer im Bereich der menschlichen Überlegung bleiben, sondern weil AlphaGo selbst sozusagen seine Strategien aus den Daten lernt. Deswegen ist es eben auch frei, dann solche neuen kreativen Züge zu machen.
Kann man sagen, eigentlich ist es ja eine Art strategische Kreativität. Also AlphaGo hat gelernt, ist dann selbst kreativ geworden. Was wir jetzt gerade oder was du schon gesagt hast, gibt auch eine Art schöpferische Kreativität, die wahrscheinlich eher die menschliche ist. Also quasi alles beginnt irgendeiner. Im Jahre Schnee hat in China Go erfunden, ja, und hat sich gedacht, okay, wir nehmen ein Brett und dieses schöpferische Kreativsein aus einem weißen Blatt Papier irgendwas zu machen, das ist eigentlich das, was wir Menschen noch haben, was die Maschine nicht haben kann, noch nicht haben kann oder vielleicht sagst du uns später eh schon lange hat und wir wissen es nur noch nicht, aber dieses quasi schöpferische ist das, was uns noch unterscheidet zu den Menschen, zu den Maschinen, weil wir vielleicht auch, und da kommt wahrscheinlich auch die Emotion dazu, weil wir eben die Kombi haben aus Intelligenz und Emotion und vielleicht denken, ich muss irgendwas Neues machen, ich möchte was gestalten, ich möchte was Neues entdecken.
Ja, ich glaube, das ist alles richtig. Und was wir versuchen zu machen, ist natürlich den Rahmen zu erweitern, innerhalb dessen die Maschine etwas Neues machen kann. Und in einer neueren Arbeit, die wir Alpha Zero genannt haben, da gehen wir auch einen Schritt weiter. Und zwar, um nochmal daran zu erinnern, AlphaGo benutzt menschliche Go-Partien, um daraus zu lernen, wie Menschen Go spielen und kombiniert das dann mit seiner eigenen taktischen Suche. Es geht sozusagen dann aufgrund dieses Wissens besonders effektiv Variationen durch, die in dem Spiel stattfinden können. Also so Überlegungen wie, wenn ich diesen Zug mache, dann macht der andere den Zug, dann mache ich diesen Zug, macht der andere den Zug und dann sieht es ganz gut aus und deshalb mache ich diesen Zug. Nicht? So denkt man ja, wenn man so ein Spiel spielt. Man überlegt, wie der andere reagieren wird. Und bei AlphaGo hatten wir eben diese menschlichen Go-Partien benutzt, um diese Suche in die richtige Richtung zu lenken, sodass das System in diesem riesigen Spielraum, den das Go-Spiel darstellt, sozusagen schon weiß, vom Menschen her gelernt, was im Prinzip gute Züge sind. Bei AlphaZero sind wir nun einen Schritt weiter gegangen und haben diese menschlichen Partien dem System nicht zur Verfügung gestellt, sondern haben dem System sozusagen einfach nur gesagt, hier sind die Regeln des Spiels, also die Spielregeln wirklich, wie man zieht und was das Ziel ist. Und haben der Maschine dann gesagt, jetzt spiel gegen dich selbst und versuche herauszufinden, wie man dieses Spiel am besten spielt. Und die Maschine hatte hier also sozusagen kein menschliches Vorwissen darüber, wie man das spielt, hatte keine menschlichen Partien, von denen es lernen konnte. Und sie hat dann aber trotzdem gelernt, Go zu spielen. Und das war ein ganz spannender Prozess. Zunächst mal hat sie natürlich zufällig gespielt, weil sie keinerlei Ahnung hatte, was passiert. Aber dann hat sie aus diesen Partien, die sie gegen sich selbst gespielt hat, gelernt und wurde etwas besser. Und dann hat sie natürlich wieder gegen sich selbst gespielt, gegen diesen besseren Gegner und konnte dadurch noch besser werden.
Wenn wir jetzt mal weggehen von künstlicher Intelligenz im Zusammenhang mit Computerspielen, also mit Spielen, wo im Alltag, und ich glaube, da hat der Tommy ein bisschen Angst, weil der Tommy ist davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz in Wahrheit der Anfang vom Ende der Menschheit ist. Ungefähr, habe ich das richtig übersetzt, Tommy?
Das sage ich jetzt wahrscheinlich. Na, ich denke einfach, wenn wir keine Regeln schaffen, und das kommt ja auch in euren Dokumentationen vor, wer die Regeln schaffen muss, weil natürlich kann man, so wie damals bei der Kernspaltung, das Ganze positiv und negativ nützen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Und man muss wahrscheinlich Regeln schaffen, aber im Großen und Ganzen habe ich eher die Theorie, dass das ist auch in Ordnung, weil irgendwann muss es ja vorbei sein, ist das Anfang vom Ende.
Wobei wir verwenden doch alle eigentlich schon künstliche Intelligenz im kleinen Tore, oder? Wo in unserem Alltag finden wir denn schon eure Arbeit, also die künstliche Intelligenz in unserem Alltag, ohne dass es vielleicht manchen bewusst ist, dass wir es da mit künstlicher Intelligenz zu tun haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die offensichtlichsten Punkte sind vielleicht, wenn wir mit unseren Mobiltelefonen interagieren, also Programme wie Siri zum Beispiel, die verstehen ja schon mal menschliche Sprache. Also mit verstehen meine ich, dass es jedenfalls die Worte identifizieren kann, die gesprochen werden. Das basiert auf maschinellem Lernen. Diese Systeme sind neuronale Netze, die trainiert wurden mit ähnlichen Techniken wie AlphaGo. Auch wenn das System zu uns spricht, also Sprachgenerierung, das sind wiederum Systeme, die aus menschlichen Daten gelernt haben. Und dann natürlich alle möglichen Systeme, wenn man bei Netflix sich einen Film ausleiht, dann sind dort die Empfehlungssysteme, die einem sozusagen Filme vorschlagen. Das sind Systeme, die auf maschinellem Lernen basieren. Wenn man mit Uber einen Ride bucht, dann ist das System, was sozusagen entscheidet, wie die Fahrer organisiert werden und wie viel man bezahlt und so weiter. Das sind alles Systeme, die auf der künstlichen Intelligenz basieren. Und insofern, ja, sind die wirklich überall.
Glaubst du, dass Tommy Grund hat zur Sorge, dass das irgendwie der Anfang des Ende ist der Menschheit, wie wir sie kennen?
Also, wenn ich kurz unterbrechen darf, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, dass ich nütze sehr selbst diese Technologien und finde, sie helfen mir sehr, sie vereinfachen mein Leben oftmals. Natürlich macht es manchmal.
Aber du hast ein bisschen Schiss davor.
Nein, ich habe keine Angst, mir ist das auch relativ egal, offen gesagt, für mich persönlich, für die Menschheit, kann sowieso ich nicht retten, aber ich denke zum Beispiel, wenn man es positiv nützt und wenn man so vielleicht auch für Gesundheitssysteme etc., ist alles super.
Hat er Grund zur Sorge, Tore?
Ich glaube, wenn man es mit so mächtigen Technologien zu tun hat, dann sollte man immer sehr vorsichtig sein. Und es macht deswegen totalen Sinn, verschiedene Technologien, Anwendungen durchzugehen und zu überlegen, welcher Schaden hier auch entstehen könnte. Viele Forscher in der künstlichen Intelligenz haben sich explizit gegen die Anwendung auf Waffensysteme zum Beispiel entschieden und haben das auch öffentlich kundgetan, darunter auch DeepMind. Weil wir solche Anwendungen nicht unterstützen möchten. Aber es ist natürlich auch wahr, dass im Grunde jeder Fortschritt, der technisch gemacht wird, auch immer in negative Anwendungen hineinfließen kann. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich bin Teil einer Organisation, die heißt Partnerschaft für AI, PAI. Wo sich die großen Technologieunternehmen zusammengeschlossen haben, auch mit kleineren Partnern, aber vor allen Dingen auch mit Civil Society Organizations, also Bürgerrechtsorganisationen, wo wir versuchen, diese Probleme zu identifizieren und die Öffentlichkeit auch zu informieren darüber, was wir da tun können, um das im Griff zu behalten. Aber ich glaube, letztlich gibt es doch mehr Vor- als Nachteile. Wenn man sich auch nochmal das ganze Potenzial vor Augen hält, wie die Forschung von der künstlichen Intelligenz Nutzen machen kann. Gerade zum Beispiel diese letzte Arbeit von DeepMind, AlphaFold. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört hattet. Mhm. Wurde ja das große Problem angegangen, wie sich die Eiweiße, die Proteine im Körper, falten. Die sind ja zunächst mal so kleine Sequenzen von Aminosäuren und die falten sich dann in komplexe Formen und sind dann eigentlich so kleine Biomaschinen, die alle möglichen Aufgaben im Körper erfüllen. Und eines der ganz großen Probleme in der Biologie war es, vorherzusagen, für eine gegebene Sequenz von diesen Aminosäuren, in welche Form sich das dann falten würde. Und da ist maschinelles Lernen zum Zug gekommen. Und meine Kollegen bei DeepMind haben über 5 Jahre hinweg ein System entwickelt, was also sehr genau vorhersagen kann, wie sich diese Proteine falten. Und das gilt als ganz großer Durchbruch in der Biologie und wird sicherlich zu sehr vielen neuen Forschungseinsichten, aber auch Therapien und Medikamenten führen, wenn die Forscher dieses System entsprechend nutzen. Und solche Durchbrüche sind einfach, glaube ich, so positiv, dass wir die Risiken in Kauf nehmen müssen, die mit der Entwicklung von der künstlichen Intelligenz einhergehen. Aber wir dürfen sie eben nicht ignorieren, sondern wir müssen diese Probleme ganz bewusst auch ansprechen und herausfinden, was die Leute davon halten.
Ist das jetzt greifbar, brauchbar quasi?
Ja, genau. Also es gibt indirekt sehr viel Potenzial daraus, Therapien zu entwickeln. Diese Proteine, da müssen bestimmte Prozesse zum Beispiel manchmal gestoppt werden. Und wenn man zum Beispiel neue Medikamente entwickelt, muss man verstehen, wie dieses Medikament, wenn es in den Körper kommt, dann mit diesen Eiweißen interagiert. Und dazu muss man die Form dieser Eiweiße kennen. Und das wäre zum Beispiel eine Anwendung in der Zukunft, um neue Medikamente zu entwickeln.
Und noch eine Sache, auf die du vorhin gesprochen hast, dass sich viele Forscher ja dagegen ausgesprochen haben, diese künstliche Intelligenz für etwas Negatives wie jetzt zum Beispiel die Waffenindustrie einzusetzen. Das sind jetzt viele Forscher, aber halt nicht alle. Und da kommen ja dann wieder die Menschen ins Spiel. Und Menschen sind halt nicht nur gut, sondern Menschen haben andere Interessen auch.
Wir haben das vorher auch kurz besprochen, weil wir gesagt haben, die Intelligenz ist super, auch diese menschliche Intelligenz, aber eigentlich, was uns gut und böse macht, ist unsere Emotion. Und das heißt, es gibt Menschen, die sehr intelligent sind und das fürs Positive nützen. Und da gibt es natürlich Menschen, die intelligent sind und das fürs Negative nützen. Ist genau das Gleiche quasi, ob das künstliche Intelligenz ist oder menschliche Intelligenz. Und da bin ich eben an dem Punkt, aber du hast es eh schon gesagt, dass quasi jetzt nicht nur die großen Unternehmen, die in der künstlichen Intelligenz zu Hause sind, sich zusammensetzen müssen, sondern ihr habt dann auch quasi soziale Einrichtungen mit dabei, um genau das Problem nicht zu machen, das wahrscheinlich damals bei der Kernspaltung, das ist für mich immer so der Vergleich, damals verabsäumt wurde, zu sagen, was kann man mit dem eigentlich alles anrichten und wie kann man es nützen?
Du meinst Risiken abschätzen?
Genau. Mhm.
Genau, wir müssen die Risiken abschätzen und wir müssen auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, die dann von der Technologie primär betroffen sind. Es ist ja gar nicht nur so, dass eine böse Absicht dahinter stecken muss. Das ist natürlich ein Fall. Also wenn da jemand, den nennen wir dann so im Jargon Bad Actor sozusagen, wenn jemand also wirklich böse Absichten hat, dann kann er sich natürlich künstliche Intelligenz so zunutze machen, wie jeder andere das auch kann. Und du hattest es angesprochen, das gilt auch für andere Technologien, diese Fähigkeit sozusagen im Guten wie im Schlechten anwendbar zu sein. Aber es gibt natürlich auch Effekte, die negativ sind, die nicht unbedingt einer bösen Absicht entsprechen. Zum Beispiel gibt es dieses Phänomen, dass wir ja immer mehr Entscheidungen übertragen an künstliche Intelligenzsysteme. Nehmen wir als Beispiel mal die Kreditvergabe. Ja, wenn eine Bank sozusagen automatisch entscheiden möchte, an wen sie einen Kredit vergibt und an wen sie keinen Kredit vergibt, dann hat die Bank ja ein bestimmtes Interesse dahinter. Sie möchte nämlich ihr Risiko vermindern, dass dieser Kredit ausfällt, und möchte also ein System haben, was möglichst genau vorhersagt, ob ein Kunde das Geld zurückzahlen wird oder nicht. Und idealerweise, wenn das eine Maschine macht, dann ist das auch noch günstig, dann müssen vielleicht keine Mitarbeiter das machen, die können dann was anderes machen in der Zeit. Das wäre also super. Das Problem ist aber, solche Systeme werden dann oft mit menschlichen Daten trainiert, genauso wie wir das mit AlphaGo gemacht hatten. Da hatten wir die menschlichen Go-Partien genommen und das System hatte daraus gelernt, Go zu spielen. Und hier würde man jetzt alte Kreditanträge nehmen und würde sozusagen versuchen zu lernen, welche Eigenschaften ein Kreditantrag erfüllen muss, damit er angenommen wird oder damit er abgelehnt wird. So würde so ein System gebaut werden. Und das Problem ist natürlich, dass vielleicht der Prozess, diese Entscheidungen, die damals von Menschen getroffen wurden in der Vergangenheit, nämlich wer einen Kredit bekommt und wer keinen Kredit bekommt, dass das bereits vielleicht unfaire Entscheidungen waren. Und wenn der Computer jetzt die Regeln übernimmt, sozusagen lernt aus diesen Daten, dass er auch wiederum ein unfaires System erzeugen wird, was weiterhin unfaire Entscheidungen treffen wird. Und ich glaube, diese Art von Problem ist im Grunde noch gefährlicher als diejenigen, die vielleicht mit Absicht künstliche Intelligenz zu negativen Zwecken benutzen. Denn hier kann es ja sogar Leuten passieren, die eigentlich gute Absichten haben, dass sie ein System versehentlich bauen, was dann auf einmal unfair ist. Aber zum Glück ist dieses Problem erkannt worden und die AI-Community, also die KI-Community, hat darauf reagiert. Das ist jetzt ein aktives Forschungsfeld, mit dem sich viele Forscher beschäftigen. Wie können wir Systeme bauen, die fair sind? Was heißt Fairness eigentlich? Können wir das algorithmisch erfassen, sodass wir zum Beispiel erstmal checken können, ob ein System fair ist oder unfair ist, und dann entsprechend Systeme bauen können, die so etwas korrigieren, um letztlich faire Entscheidungen fällen zu können. Das ist ein ganz wichtiges Gebiet.
Ist das schon möglich oder arbeitet man gerade dran an der Fairness?
Es ist noch ein offenes Problem, aber es gibt inzwischen gute Definitionen von Fairness. Man kann sich sozusagen ansehen für verschiedene Gruppen, ob die Entscheidungen, die ein System trifft, abhängig sind von solchen Gruppenmerkmalen, um zum Beispiel sowas wie Diskriminierung zu verhindern. Und um das nur auf einem hohen Abstraktionsgrad vielleicht jetzt zu sagen, es hat natürlich auch Vorteile. In der Vergangenheit gab es sicherlich oft Menschen, die mit Vorurteilen bestimmte Entscheidungen getroffen haben, was zu unfairen Entscheidungen getroffen hat. Und wenn wir bestimmte Prozesse jetzt formalisieren, also von Computern durchführen lassen, dann gibt uns das natürlich auch die Gelegenheit, hier systematischer vorzugehen und dann diese unfaire Behandlung von bestimmten Personengruppen wirklich zu erkennen und auch was dagegen zu machen. Das, wenn man das erstmal in einem Computersystem erkannt hat, dann hat man natürlich auch die Gelegenheit, etwas dagegen zu tun.
Das heißt, es ist da ganz viel Potenzial, einfach wirklich ein paar der kompliziertesten Probleme unserer Zeit zu lösen, wenn man es dann richtig angeht. Du hast erzählt, du warst lange bei DeepMind, du wirst bald was Neues beginnen, das sich auch mit einem Problem unserer Zukunft beschäftigt. Ich habe vorhin schon gescherzt und gesagt, wenn jemand wie du, eine Koryphäe in Sachen künstliche Intelligenz sowas sagt, dann erwartet man gleich so ein bisschen, oh, was kommt da noch? Welche Probleme kann denn künstliche Intelligenz jetzt für uns vielleicht in Zukunft lösen? Welche komplizierten Probleme unserer Zeit könnten vielleicht bald der Vergangenheit angehören, wenn ihr schlauen Menschen da draußen weiter so viel arbeitet?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es sehr viel Potenzial in der Forschung gibt und auch in den Ingenieurswissenschaften, um bessere Systeme zu bauen. Zum Beispiel gibt es sehr viel Potenzial, Gebäude zu bauen, die energieeffizienter arbeiten oder die Steuerung innerhalb existierender Gebäude effizienter zu machen, sodass wir Energie sparen können. Das Gleiche gilt für Fabrikanlagen und Kraftwerke. Hier kann künstliche Intelligenz einfach optimierend eingreifen.
Also Klimawandel, gegen den Klimawandel.
Ganz genau, ja. Natürlich muss man auch wiederum sehen, dass künstliche Intelligenz auch sehr viel Energie verbraucht. Mhm. Also große Computersysteme, die solche Probleme lösen, die verbrauchen auch sehr viel Energie, zum Beispiel während sie trainiert werden. Mhm. Und das muss man natürlich auch sozusagen dagegen halten. Aber ich glaube, das Optimierungspotenzial im Energiebereich ist sehr hoch. Dann gibt es Projekte, wo Leute versuchen, die Kernfusion endlich zum Erfolg zu führen. Kernspaltung ist ja ein relativ gut verstandener Prozess, aber Kernfusion gilt eigentlich als noch vielversprechender zur Energieerzeugung. Aber bisher hat man Schwierigkeiten, diesen Prozess zu stabilisieren. Wenn Kernfusion unkontrolliert abläuft, ist das natürlich eine Wasserstoffbombe. Und wenn es kontrolliert abläuft, könnte es die Energiequelle sein, die uns auf saubere Art und Weise zuverlässig Strom liefern könnte. Und künstliche Intelligenz wird schon dafür erforscht, herauszufinden, wie man diesen Prozess stabilisieren könnte, also eine stabile Kernfunktion herstellen könnte. Und das würde natürlich viele Energieprobleme der Welt lösen und dann letztlich auch beim Klimawandel helfen.
Also ihr seid für mich ja auch so Philosophen. Es muss ja so sein, weil ihr müsst ja auch definieren, was ist gut, was ist böse, was ist fair, was ist unfair. Das sind so ganz klassische philosophische Themen. Augenscheinlich beschäftigt ihr euch auch damit, was mich jetzt nicht beruhigt, aber dass ich zumindest sage, okay, das ist positiv. Alles, was wir jetzt gehört haben, ist sehr, sehr positiv. Ich würde nur noch mal gerne, weil dieses Video, glaube ich, viele, viele Menschen auf YouTube gesehen haben. Ich möchte gerne von einem Experten wissen, ob das gefaked ist oder nicht, dass ein Kampfroboter in einer Millisekunde entscheiden kann, ob der Mensch, den er jetzt erschießt, ein Mensch ist, weil ein Herz schlägt, oder eine Maschine ist. Ist sowas wirklich, ist es ein Fake, oder würdest du aus deinem Wissen heraus sagen, grundsätzlich ist es möglich?
Ja, also das sind wirklich erschreckende Anwendungen und ja, ich finde sowas auch recht schockierend zu sehen. Aber wenn ihr mich jetzt sozusagen fragt, ob das technisch möglich ist, technisch gesehen können Computer natürlich trainiert werden, sehr schnell Gesichter zu erkennen oder andere Merkmale. Ich glaube, im Prinzip ist das möglich, aber ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, ob wir wirklich diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz fördern wollen oder nicht vielleicht verbieten wollen. Denn letztlich sind das Entscheidungen, die ich eigentlich keiner künstlichen Intelligenz übertragen wollen würde.
Also wir sind uns hier alle einig, hier, wir wollen das nicht. Und Kasparov hat ja mal gesagt, es wäre sinnvoll zu sagen, wir nehmen die Fähigkeiten der Maschine und verbinden es mit einem guten Menschen. Das wäre natürlich das Schönste, was wir uns alle wünschen können.
Allerdings, ja. Oder wenn wir keinen rein guten Menschen finden können, dann wollen wir doch zumindest die demokratischen Prinzipien mit der künstlichen Intelligenz verbinden, damit wir da immer entsprechend eine Kontrolle haben.
Tore, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Ausführungen. Das war sehr, sehr spannend. Wir könnten stundenlang weiterreden. Vielleicht schaffen wir das irgendwann auch mal. Inzwischen vielen, vielen Dank und alles Gute für dieses geheime Projekt, das du ab November startest, was auch immer das ist. Aber es wird uns weiterbringen.
Vielleicht dürfen wir bald im Backend Stage darüber mit dir wieder sprechen. Es war wirklich für uns alle, glaube ich, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr angenehm, beruhigend, und wir sagen, wir freuen uns auf die künstliche Intelligenz von Tore.
Genau.
Super, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Schöne Grüße nach London.
Tore, danke, bis bald.
Ciao,
tschüss.
Tschüss. So, Tommy, das war mein Gast für dich heute. Ich möchte noch mal kurz abschließend dir ein Kompliment machen. Ich glaube, dass du nämlich wirklich, und ich verarsche dich sehr gerne, das weißt du, aber unterm Strich bist du einer der intelligentesten und intellektuellsten Menschen, die ich kenne.
Das intellektuell stimmt ganz sicher nicht, intelligent stimmt auch nicht, aber ich freue mich über dieses Kompliment. Ich habe heute gelernt, dass meine Theorie nicht funktioniert.
Welche Theorie?
Meine Theorie ist ja, dass das Gehirn des Menschen der Untergang der Welt ist. Weil ich glaube, dass wir tatsächlich das Letzte sind, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir alles falsch machen. Wir sind die einzigen Lebewesen, die den eigenen Lebensraum kaputt machen. Ja, wir sind völlig überflüssig. Also die Menschen braucht ja kein Mensch. Also vor allem nicht die Erde. Und wenn das so ist, dann ist quasi unser Gehirn schuld daran, dass wir dann auch noch Sachen erfinden, die uns am Schluss möglicherweise von der Erde entfernen. Und die Erde machen wir kaputt. Also ich glaube, wir sind das Allerletzte. Unser Gehirn ist schuld. Und wenn das so wird, wie Tore das sagt, dann ist meine Theorie nicht richtig.
Ja, schöne Woche noch. Nein, unterm Strich sind wir selber schuld. Aber weißt du, was uns dann doch ausmacht? Wir können es auch noch besser machen und wir können daraus lernen, wie Tore uns gerade auch erzählt hat. Aber nein, du bist jetzt positiver gestimmt, oder?
Ich bin immer positiv gestimmt. Mir ist auch der Untergang der Menschheit wurscht.
Ja, du hast aber auch keine Kinder. Vielleicht liegt es daran.
Das ist auch ein Grund.
Ich glaube auch, dass man, wenn man Kinder hat, so ein bisschen sich noch mehr Gedanken macht um... Was kommt denn dann
ja,
danach?
Ja, oder ist vielleicht auch der Grund, keine Kinder zu haben?
Ach, du gehst jetzt, du bist wieder Gargamel bist du. Du bist Gargamel.
Ich bin sehr positiv gestimmt.
Ja.
Die Sonne scheint.
Die Sonne scheint, hoffentlich noch sehr lange, wenn wir alle ein bisschen gescheiter und verantwortungsvoller mit dem, was uns gegeben wurde, umgehen. In diesem Sinne, bitte einfach subscriben, also abonniert uns gerne diesen Podcast und schreibt uns Kommentare, schreibt uns Vorschläge, über was sollen wir uns unterhalten. Und gerne auch eine Bewertung da lassen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und ich bin gespannt, wen du mir mitbringst, Tommy.
Ja, das ist eine Herausforderung jedes Mal, aber ich freue mich drauf und auf euch. Bis bald in 2 Wochen bei
Backend Stage. Tschüss.
Das war Backend Stage von Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle.
Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns vielleicht sogar eine nette Bewertung hinterlasst. Und falls ihr Lust habt, verratet uns doch in den Apple-Kommentaren, welchen Gast wir uns für euch einmal einladen sollten.
Wir freuen uns auf die Vorschläge und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bye-bye und Baba von Miriam aus London und
Tommy from Austria.